Wir sind ja noch nicht so ganz lange in diesem neuen Jahr und deswegen nochmal so die Frage auch an euch. Habt ihr euch denn irgendwas vorgenommen? Gibt es euch irgendwelche guten Vorsätze? Wer hat sich was vorgenommen für dieses Jahr? Oh, zwei, drei haben gute Vorsätze. Gut, da können wir noch dran arbeiten. Es gibt so einen guten Vorsatz, mal die Bibel durchzulesen in einem Jahr. Hat das schon mal jemand gemacht? Jawohl. Oh, das sind mehr als gute Vorsätze in diesem Jahr gab. Die Bibel einmal durchzulesen im Jahr ist schon eine Herausforderung. Ich habe es als Jugendlicher schon versucht, bin bei 3. Mose gescheitert. Also beim ersten Versuch bin ich bei 1. Mose 12 gescheitert. Beim zweiten bin ich bei 3. Mose gescheitert. Bei den Opfern habe ich aufgegeben. Habe es inzwischen aber dann doch geschafft. Ja, wenn man die Bibel so am Stück liest, dann merkt man, oh Mensch, da gibt es gewisse Themenblöcke. Da gibt es gewisse Ausrichtungen auch bei einzelnen Verfassern der biblischen Schriften, Schwerpunkte. Und es fällt einem selten auf, wenn man einfach bloß wie so ein Adler immer mal runterpickt und sich eine Stelle rausholt. Also ich empfehle jedem, das wirklich mal am Stück zu lesen und auch über die etwas trockenen Passagen dann vielleicht wegzugehen. Und wenn ihr das doch mal wagen solltet und mit dem Neuen Testament anfangt, bei Matthäus, dann werdet ihr sehr schnell merken, dass da ein Thema, gerade wenn wir bei Matthäus anfangen, unwahrscheinlich schnell und intensiv in den Vordergrund gerückt wird. Wisst ihr, welches Thema das ist? Habt ihr eine Vorstellung, habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Das Reich Gottes. Ewald, genau. Das Reich Gottes. Es fängt schon an, eigentlich bei der ersten Predigt. Nachdem Johannes überliefert war, heißt es, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das Reich Gottes und warum Christsein so anders ist, das soll das Thema sein heute Morgen. Das Reich Gottes und warum Christsein so anders ist. Schon die erste Predigt, Jesus predigt über das Reich Gottes. Und dann zieht er in Galiläa umher, lehrt in den Synagogen und wieder heißt es, er predigt das Reich Gottes und er muss in die anderen Orte noch gehen und dort auch das Reich Gottes predigen, in die anderen Städte und die gute Botschaft bringen. Und dann geschieht es, dass Zeichen und Wunder geschehen und die Menschen merken, das Reich Gottes, das ist zu uns gekommen. Auf der einen Seite erklärt Jesus viel zum Reich Gottes, auf der anderen Seite wird das Reich Gottes für die Menschen, die 54 Jahre lang von Gott nichts mehr gehört haben, wird das Reich Gottes sichtbar und wird erfahrbar, wird erlebbar. Jesus sagt, verkündigt Johannes das, was ihr seht. Blinde werden sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft, nämlich die vom Reich Gottes, das gekommen ist, das angekommen ist, wird verkündigt. Und als Jesus gebeten wird, von den Jüngern oder ja, von denen, die ihn hören auf jeden Fall, Herr, lehre uns beten. Da bringt er gleich am Anfang ein Paket, eine Trilogie. Wenn ihr betet, dann betet so. Vater unser Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Er richtet die Jünger und die ihm zuhören erstmal auf Gott aus und in der Mitte dieser dreifachen Bitte, dein Reich, das soll kommen. Und wenn ihr euch dann weiter vorlest, bis zu Kapitel 13 in Matthäus, dann merkt ihr, oh, da kommen ganz viele Gleichnisse. Himmelreichsgleichnisse, Reich Gottes Gleichnisse. Matthäus verwendet den Begriff Reich der Himmel, weil er an Juden schreibt und Juden den Namen Gottes nicht aussprechen. Ist aber Himmelreich und Reich Gottes genau dasselbe gemeint. 7 Himmelreichsgleichnisse, wir werden auf die noch kurz eingehen. Und dann wissen wir ja, es kommt die Passion, Jesus stirbt am Kreuz, die Auferstehung kommt und Jesus zeigt sich nach der Auferstehung 40 Tage seinen Jüngern. Und was tut er? Das heißt in der Apostelgeschichte, diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Also wir stellen fest, wenn wir so mal in die Bibel reinlesen, ins Neue Testament, dass das Reich Gottes in den Evangelien und in der Verkündigung Jesu einen ganz zentralen Platz einnimmt. Für diejenigen, die es bei ihrer Bibellese über die Evangelien hinaus schaffen, zur Apostelgeschichte kommen und dann möglicherweise zu den Briefen, denen fällt aber etwas auf. Es ist auffällig, dass gerade mit dem Übergang von den Evangelien zur Apostelgeschichte nur noch sehr wenig vom Reich Gottes die Rede ist. In den Evangelien kommt es ganz stark. Es wird in den Vordergrund gerückt. Und irgendwie scheint es fast abzubrechen, wenn wir in die Apostelgeschichte oder dann gar in die Briefe reingucken. Ich habe es mal nachgezählt, habe mir die Mühe gemacht, habe mal statistisch ermittelt und alle Stellen rausgesucht. Das Reich, des Reiches, dem Reich, ja, kann man in der Konkordanz alles zusammensuchen. Es sind 114 Stellen im Neuen Testament, die vom Reich Gottes sprechen. Von denen finden sich allein 90 in den Evangelien. Über 40 allein bei Matthäus. Zwei dann im Anfang der Apostelgeschichte. Das heißt, 80% aller Aussagen über das Reich Gottes gehören in den Kontext der Zeit vor Pfingsten. 80% bis Pfingsten. Und danach wird es auch einmal sehr dünn. Und wenn man die Stellen danach mal anschaut, dann fällt auf, dass die eigentlich gar nichts Inhaltliches mehr zum Reich Gottes sagen, sondern einfach nur Bezug nehmen darauf. Woran liegt das und warum ist das so wichtig, diese Beobachtung? Ganz einfach deshalb, weil das Reich Gottes zuallererst mal ein jüdisches Thema ist. Das Thema Reich Gottes gehört in den Kontext des Bundes, den Gott mit dem Volk Israel schließt. Wir finden eine schöne Stelle in Daniel, die möchte ich exemplarisch vorlesen, gibt noch einige andere. Und da heißt es, und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Reiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Ganz wichtige Stelle. Und dementsprechend findet im Alten Testament, finden wir da schon eine ganz breite Überzeugung im Volk Israel, dass der Gott, den das Volk Israel verehrt, nicht nur ein lokaler Gott ist, wie das bei anderen Völkern war, wo jedes so seinen Gott gehabt hat, der für das Volk zuständig war, aber ansonsten war es das dann auch. Nein, bei Israel die Vorstellung, der Gott, der König über Israel ist, der ist auch Herr der ganzen Welt. Und seine Herrschaft wird er durch das Volk Israel aufrichten. Die Vorstellung, dass Gott sein Reich aufrichtet durch das Volk Israel, die war zur Zeit Jesu extrem präsent. 450 Jahre lang, ich habe es gesagt, hat Gott geschwiegen. In dieser Zeit kamen dann die Römer, haben Israel besetzt. Und allein schon dieses Umfeld hat es natürlich unglaublich genährt, diese Sehnsucht nach dem Kommen des Reiches Gottes. Es war Hochspannung im Volk. Und wir merken das auch, das elektrisiert richtig, wie Johannes der Täufer aufsteht, seinem Kamelhaarmantel und wilden Honig isst und dann sagt, das tut Buße, das Reich Gottes, das ist nahe, es kommt. Die Erwartung war groß und charakteristisch für die Zeit Jesu. Und deswegen wundert es nicht, dass Jesus genau auch dieses Thema aufgreift. Und das Zweite, Jesus betont immer wieder, dass er als Jude auch zu den Juden gesandt ist. Er ist zu den Juden als Volk Gottes gesandt. Da gibt es zwei, drei Stellen, die für unsere sensible Seele schon eine Herausforderung sind. Ja? Wo eine nicht-jüdische Frau ihn um etwas bittet und er sagt, das Heilige gibt man doch nicht den Hunden. Das sind Stellen, die sind anspruchsvoll für uns. Aber er sagt, ich bin zum Volk Israel gesandt. Und es ändert sich auch nicht, bis der Heilige Geist zum späteren Zeitpunkt auf die Heiden ausgegossen wird. Also wir halten fest, das Reich Gottes, von dem wir heute Morgen reden, ist zunächst eigentlich mal ein rein jüdisches Thema. Aber was hat es denn dann mit uns zu tun? Wir kommen ja aus den Heiden, aus den Nichtjuden. Geht uns das dann denn überhaupt was an? Ja, denn mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, nicht am Pfingsten, denken wir dran, Pfingsten waren es immer noch nur Juden, auf die der Heilige Geist ausgegossen wird, sondern mit der Ausgießung des Heiligen Geistes im Haus des Cornelius, wo die Heiden einbezogen wurden Mit diesem Ausgießen haben auch die Heiden, die an Christus glauben, die Möglichkeit bekommen, am Reich Gottes teilzuhaben. Bürger zu werden. Genau genommen Mitbürger mit Israel. Sie werden Teilhaber. Paulus schreibt, sie werden wie Zweige aufgepfropft. Sie haben kein eigenes Geburtsrecht, keine eigene Bürgerschaft. Aber sie werden aufgepfropft, adoptiert. Sie werden ins Reich Jesu Christi mit hineinversetzt. Wir haben eine Stelle ausgeschrieben im Rathaus Jettingen. Und da hat sich jemand beworben, die arbeitet im Landratsamt Böblingen. Ist Beamtin auch und kommt jetzt zum 1.3. nach Jettingen. Die wird versetzt. Da wird nichts gekündigt, da wird nichts sonst gemacht. Die wird von einem Dienstherrn zum anderen versetzt. Ja, also wenn man sie auf einen neuen Stuhl setzt. Und sie wird sich bei uns dann eingewöhnen müssen, weil bei uns andere Regeln gelten. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber genauso wie sie versetzt wird von einem Dienstherrn zum anderen, so werden wir als Heiden versetzt in das Reich Gottes und werden also zu Mitbürgern. Insofern, es ist richtig, es ist eine Botschaft an die Juden vom Reich Gottes, deswegen auch so viel im Matthäusevangelium. Aber wir dürfen teilhaben und dazugehören. Wobei die Reihenfolge und die Rangfolge, erst die Juden, dann die Heiden, nicht aufgehoben wird. Paulus stellt es dem Römerbrief voran, dieses Prinzip. Und er hält auch streng daran fest in der Gliederung des Römerbriefs. Er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Und mit Griechen sind ja alle nicht-jüdischen Menschen gemeint. Damit wird klar, dass obwohl das eigentlich ein innerjüdisches Thema ist, die Grundsätze des Reiches Gottes auch für die Gemeinde Jesu Christi gelten. Die Grundsätze des Reiches Gottes gelten auch für die Gemeinde Jesu Christi und deswegen macht es Sinn, wenn wir uns jetzt im Folgenden auch mit diesen Grundsätzen beschäftigen. Was ist denn überhaupt mit Reich Gottes, in das wir versetzt sind und wo wir hingehören? Ja, Allianz-Gebetsthema, wo wir hingehören ins Reich Gottes. Was hat es denn mit diesem Reich Gottes auf sich? Wenn wir es definieren wollen, wir könnten es eigentlich ganz einfach sagen, Reich Gottes, das meint zunächst mal den Raum, in dem Gottes Herrschaft sich entfaltet. Das muss jetzt kein geografisches Gebiet sein, sondern einfach einen Raum, wo Gott Freiraum hat, wo er sich entfalten kann. Ich habe es gesagt, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, das gehört zusammen. Und da, wo das geschieht, dass sein Name geheiligt wird und sein Wille geschieht, da ist auch Reich Gottes. Worum es beim Reich Gottes inhaltlich geht, macht Jesus hauptsächlich in den Gleichnissen deutlich. Er erklärt die Grundsätze, die für das Reich Gottes charakteristisch sind, und er offenbart so das innere Wesen dieses Reiches Gottes. Und jetzt fällt aber eines auf, und deswegen habe ich den Schlenker am Anfang auch so ausführlich gemacht und deutlich gemacht, dass es eigentlich ein jüdisches Thema ist, was nämlich schon früh deutlich wird an der Predigt Jesu, dass die jüdischen Erwartungen über das Kommen des Reiches Gottes und die Realität, die mit Jesus auch kommt, dass die ganz weit auseinandergehen. Dass die ganz weit auseinandergehen. Das Volk begrüßt ihn als Sohn Davids. Als politischen Befreier erwartet es ihn. Und genauso feiert es ihn ja auch am Palmsonntag, als er nach Jerusalem einzieht. Gut, auf einem Esel, das irritiert vielleicht schon den einen oder anderen. Aber egal, es werden Palmzweige abgerissen, der Befreier kommt. Auch der Befreier von dieser römischen Macht. Auf der anderen Seite ein Johannes, der Täufer, der schon zu Beginn sagt, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Verhallt eher ungehört. Und jetzt kommt Jesus und predigt über das Reich Gottes. Und die inhaltliche Klärung, mit der er das tut, mit diesen Gleichnissen, die tragen auch den Charakter einer Korrektur, nämlich der Korrektur falscher Erwartungen an ihn, falscher Erwartungen an das Reich Gottes und falsche Erwartungen an sein Wirken. Ich möchte euch heute eine Frage stellen und euch bitten, dass ihr die mit heimnehmt. Und dass er die auch möglichst neutral mal für euch beantwortet. Welche Erwartungen hast du an Jesus? Was erwartest du von Jesus? Was soll dir Jesus bringen? Was soll dir Jesus geben? Der Josef Ratzinger hatte in einem Buch mal geschrieben, wo er sich mit jemand anders auseinandergesetzt hat, dem jüdischen Rabbi, sagt er, ja, was hat denn Jesus eigentlich gebracht? Die Welt ist ja nicht besser geworden. Was hat er gebracht? Haben Kriege aufgehört? Hat der Hunger aufgehört? Er gibt dann eine gute Antwort, die enthalte ich euch jetzt mal vor. Und stell lieber nochmal die Frage, was erwartest du von Jesus? Welchen Retter erwartest du? Was muss der mit sich bringen? Dass Jesus mit seiner Lehre, mit seinem Tun diese falschen Erwartungen im jüdischen Volk zurechtrückt, das gefällt nicht jedem. Und insofern ist es auch nicht inkonsequent, dass er sich schon wenige Tage nach dem Einzug in Jerusalem als König an der Seite von Pilatus, dem römischen Statthalter, wiederfindet. Anklage auf Hochverrat. Und das Volk will seinen Tod. Der Mob schreit ganz undifferenziert: Kreuzige ihn. Und jetzt kommen wir genau zu diesem Satz, da fällt er nämlich, um den es mir heute Morgen geht. Pilatus fragt ihn und sagt: Was hast du denn gemacht? Bist du der König der Juden, wie sie sagen? Und dann sagt Jesus diesen einen Satz, den können wir vielleicht mal einblenden. Er sagt zu ihm: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, dann hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Schmücken wir es ein bisschen aus. Wäre mein Reich von hier, dann würden meine Jünger tun, was alle tun und was man natürlicherweise in einer bestimmten Situation tut. Aber das tun sie nicht. An der Stelle erlauben wir uns, Jesus etwas zu korrigieren. Einer tut es nämlich doch, nämlich Simon, der zum Schwert greift und meint, so geht's gar nicht, wir müssen unseren Herrn verteidigen und haut dem Knecht des Hohepriesters ein Ohr ab. Aber das setzen wir nur mal in Klammer. Ja? Also, das tun sie nicht, denn mein Reich funktioniert nach gänzlich anderen Grundsätzen. Mein Reich, erklärte Pilatus, das unterscheidet sich nur nicht nur ein bisschen von den übrigen Reichen, sondern steht denen diametral gegenüber. Sein Ursprung ist anders. Seine Voraussetzungen, die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, dass jemand reinkommt und dazugehört, die sind anders. Sein Wesen ist anders. Die Werte sind anders. Die Ziele, einfach alles ist anders. Und deswegen steht mein Reich, lieber Pilatus, auch nicht in Konkurrenz mit all den anderen Reichen auf dieser Welt. Es ist nicht von hier, nicht von dieser Welt. Das Reich Gottes, so wie Jesus es verkündigt, stellt die natürlichen Wertmaßstäbe und die Verhaltensweisen des Menschen, auch unsere, da dürfen wir uns gar nichts einbilden, total auf den Kopf. Machen wir einen kleinen Überflug über die Gleichnisse. Was sagt Jesus über das Reich Gottes? Es ist klein, wie ein Senfkorn. Es ist so alltäglich wie ein Fischernetz. Nichts Besonderes. Es ist verborgen wie ein Schatz im Acker, nachdem man graben muss, damit man ihn findet. Und auch auf den ersten Blick ist die Unterscheidung zur Welt gar nicht so augenscheinlich. So wie sich Weizen und Unkraut, mit diesem Unkraut ist eine Art gemeint, die sehr ähnlich ist dem Weizen. So wie Weizen und Unkraut sich erst bei der Ernte sicher auseinanderhalten lassen, so ist auch die Unterscheidung gar nicht so augenscheinlich auf den ersten Blick. Das Reich Gottes bedarf keines übertriebenen Marketings, sondern es wächst in Stille und über Nacht. Das Reich Gottes verlangt auch kein ausgeklügeltes Ressourcenmanagement, sondern es teilt sich großzügig dort mit, wo wenig Wachstumspotenzial besteht. Ja, ich denke an den vierfachen Acker. Also ganz ehrlich, wer so sät, den müsste man mal gucken, ob der nicht mit seinen Ressourcen ein bisschen fahrlässig umgeht. Unter die Dornen, auf den Weg. Das macht doch keiner, ist doch Blödsinn. Da ist doch nichts zu erwarten. Nein, der Sämann, der sät großzügig aus. Ganz großzügig. Nicht ressourcenorientiert. Macht auch keine Wahrscheinlichkeitsanalyse vorher, wo was vielleicht möglicherweise wächst. Nein, großzügig. Aber das Reich Gottes, so wie Jesus es verkündigt, das unterscheidet sich auch nach innen von den Gesetzmäßigkeiten, von den Werten her, ganz grundlegend von dem, was wir aus der Gesellschaft kennen. Letzte werden Erste sein und Erste Letzte. Der Jüngere wird dem Älteren, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Umgekehrte Verhältnisse. Was hier wertvoll scheint, ist im Reich Gottes belanglos. Paulus sagt, alles, was ich hier habe an Geburtsrecht, ich bin Pharisäer aus dem Stamm Benjamin, das erachte ich für Dreck, damit ich Christus gewinne. Auf der anderen Seite, was die Welt missachtet, das ist bei Gott wertgeschätzt. Gott sagt, ich habe euch nicht erwählt, Israel, weil ihr so groß und toll seid, weil ihr richtig was drauf habt und weil ihr wahnsinnig Potenzial habt. Nein, ihr seid eines der kleinsten Völker. Was die Welt missachtet, ist bei Gott wertgeschätzt. Das sehen wir auch im Lukas-Evangelium, wie Jesus sich immer wieder denen zuwendet, die nicht wertgeschätzt sind. Wir haben es an Weihnachten gehört, die Hirten als Zeugen. Ja, Mai, das ist der Bock zum Gärtner gemacht in Israel. Er wendet sich Frauen zu, Kindern, Aussätzigen, berührt sie. Genau diejenigen sind es aber auch, die sich dem Reich Gottes dann öffnen. Die anderen aber verschließen sich. In Lukas 15, eine Einleitung zum verlorenen Sohn, im Gleichnis heißt es, es nahten sich aber Sünder und Zöllner, um zu hören, die Schriftgelehrten aber murrten und sprachen. Das sind so diese Paare, ja? Sie nahen sich, um zu hören, und die anderen murren und sprechen. Macht, Ehre, Reichtum, die werden im Reich Gottes ganz anders definiert. Und auch das Leben selber als wichtigstes Gut des Menschen steht unter ganz anderen Vorzeichen. Wer sein Leben findet, wird es verlieren, sagt Jesus. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was setzen wir noch einen drauf? Auch das, was Jesus von seinen Jüngern erwartet. Auch da spiegelt sich eine ganz andere Welt wider, als wir sie von unserer Gesellschaft her kennen. Er verlangt, die zweite Wange auch noch hinzuhalten, nachdem er eine auf die erste gekriegt hat, der Bergpredigt. Nicht zurückzuschlagen. Er möchte, dass wir die zweite Meile mitgehen. Ja, wenn dich jemand bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei. Das hat einen Hintergrund. Israel war besetzt. Und jeder Römer hatte das Recht, von dem unterdrückten Volk zu verlangen, dass es seine Arbeitskraft, sein Geld, sein Gut zur Verfügung stellt. Das heißt, wenn ein Soldat kam, konnte er sich einen Einheimischen schnappen und sagen, und du trägst jetzt mein Gepäck. Das ist der Hintergrund für diesen Vers. Und er sagt, wenn dich jemand bittet, und das ist noch freundlich formuliert, eine Meile da mit ihm zu gehen, dann geht zwei mit ihm. Jesus verlangt, die Feinde zu lieben und für sie zu beten, statt sie zu hassen. Und unzählige Male, 70 mal 7 Mal, ja, das ist ein Ersatz für das Wort unendlich. 70 mal 7 Mal zu vergeben, statt einen Schlussstrich zu ziehen. Und Paulus ergänzt es, er sagt, lasst euch doch lieber übervorteilen, als euer Recht einzufordern. Und lasst euch auch nicht von der Geldgier beherrschen, sondern seid zufrieden, wenn ihr Nahrung und Kleidung habt. Ich habe vor einiger Zeit einen Aufkleber gesehen, den musste ich mitnehmen. Und ich finde, jetzt heute ist der Zeitpunkt, ihn mal zu zeigen. Nicht um irgendjemand zu diskreditieren, sondern um deutlich zu machen, wie unterschiedlich gesellschaftliche, ja, denke ich schon an Gedanke, wie unterschiedlich gesellschaftliche Maßstäbe und das Reich Gottes sind. Ja? Ich kann nie genug kriegen. Werbung eines großen Elektrokonzerns, der gern möchte, dass wir das hinten auf unser Auto kleben. Ich kann nie genug kriegen. Geiz ist geil. Wenn wir das mit dem vergleichen, was wir gerade gehört haben, mit dieser ganzen Palette, dann ist es fast so, als würden die Vorzeichen umgedreht. Also ich mache gerade immer wieder Mathe mit meiner Tochter, mit meinem Sohn. Da, ja, ihr kennt es, X-Achse, Y-Achse. Es ist fast, als wenn man alles mal minus 1 nimmt. Wie bei dem Weizen und dem Unkraut. Es sieht irgendwie ähnlich aus, aber es ist vollkommen verschieden. Es ist nämlich, das eine ist rechts im Koordinatensystem und das andere links. mal minus 1. Jesus stellt diese Gedanken vollständig auf den Kopf mit seinen Vorstellungen vom Reich Gottes. Ich habe noch ein Bild. Nehmen wir mal das zweite. Könnt ihr das zweite machen? Genau. Das kennt ihr, oder? Was seht ihr? Das ist schön, wenn man es von hier vorne ist. Ja, Uwe sieht doppelt. Genau, seht ihr. Es ist schön, von hier vorne sieht man es. Es kommt je nachdem, wie ihr euren Kopf neigt. Ja? Nimm mal das andere Bild bitte rein, das dritte. Genau, da seht ihr es. Ja? Das sind die beiden Bilder. Das eine eine hübsche junge Prinzessin, das eine alte, eine in die Jahre gekommene, weniger hübsche Frau. Genau dasselbe Bild. Exakt. Aber auf den Kopf gestellt. Also, was ist anders am Reich Gottes? Alles. Alles ist anders am Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nicht nur die getaufte Version gesellschaftlicher Ziele und Werte und Methoden. Das Reich Gottes ist nicht altes Leben im neuen Umfeld, nämlich jetzt der Gemeinde. Das Reich Gottes ist nicht der neue Mantel, in den man den alten Menschen steckt. Oder, wie Jesus vielleicht sagen würde, der neue Wein, den man in alte Schläuche gießt. Was heißt das praktisch? Was hat das für praktische Auswirkungen? Paulus bezieht sich sehr stark auf diese Andersartigkeit. Er hat die verinnerlicht. Es kommt in allen seinen Briefen raus, aber an einer Stelle ganz deutlich, und diese Stelle möchte ich gerne auch mit euch teilen, könnt ihr die bitte mal ranwerfen, die steht im Römerbrief, und zwar im Römerbrief in Kapitel 12, der zweite Vers, Römerbrief und die Briefe des Apostels, wenn man sich ein bisschen auskennt, weiß, es kommt eigentlich immer erst ein lehrmäßiger Teil und dann kommt ein praktischer Teil, wo es um Ermutigung geht, wo es um praktische Fragen geht. Der lehrmäßige Teil, der geht beim Römerbrief von Kapitel 1 bis Kapitel 11. Und dann kommt auch hier der praktische Teil. Und just mit diesem Vers leitet Paulus den praktischen Teil des Briefes an eine Gemeinde ein, die er persönlich gar nicht so kennt. Das heißt, er hat keinen persönlichen Anlass, das zu schreiben. Anders im Korintherbrief. Aber hier hat er keinen persönlichen Anlass und deswegen merken wir, diese Anweisung, diese Bitte, die er formuliert, die gilt generell. Die gilt jetzt nicht nur für die Römer, weil die in einer bestimmten Situation stecken. Und was schreibt er? Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das ist wieder mal so eine der Stellen, wo es sich lohnt, ein bisschen in die griechischen Begriffe reinzugucken, auch wenn man mit dem Griechischen nicht vertraut ist. Nicht gleichförmig dieser Welt. Was meint denn Welt? Also Welt wird in der Bibel im Griechischen meistens mit Kosmos, das ist das griechische Wort ist Kosmos, das kennen wir auch, beschrieben. Das ist oftmals wertneutral, manchmal auch nicht ganz so wertneutral, aber es meint normalerweise eigentlich mal erstmal den Lebensraum des Menschen. Es gibt aber ein zweites Wort, das auch mit Welt übersetzt ist, kennen wir auch, Äon oder im Griechischen Aion, das Aion. Und hier steht nicht Kosmos, hier steht Aion. Aion wird gern mit Zeitalter übersetzt. Es hat so diesen Charakter einer Generation oder mehr, einen großen Zeitraum, hat aber schon einen negativen Unterton. Weil damit auch die Lebensart des Menschen beschrieben wird, die dadurch geprägt ist, dass er die Quelle des Lebens verlassen hat, nämlich Gott. Er lebt getrennt vom Leben, er lebt getrennt von der Liebe. Und der Begriff Aion meint deshalb vorwiegend die Lebensweise, die Ziele, die Werte, die Denk- und Handlungsweisen unserer Gesellschaft oder einfacher ausgedrückt, sagen Sie es ein bisschen platter, den Zeitgeist. Den Zeitgeist. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, also diesem Zeitgeist. Und was heißt gleichförmig? Systematizo, ja, da hört es auch schon raus. Das Schema, Systematizo, Schema, das kennen wir auch das Wort. Das meint konform sein, angepasst sein. Und zwar angepasst an das Denken, angepasst an die Umwelt, an das Handeln. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, heißt also, passt euch nicht an die Wertmaßstäbe, passt euch nicht an die Denkweisen des Zeitgeistes an. An das, was in dieser Welt so wichtig ist, was wir an Werten haben. Sondern werdet verwandelt. Werdet verwandelt? Metamorpho. Oh, das merken wir auch schon, auch nicht Griechen. Metamorpho, die Metamorphose. Werdet verwandelt. So eine Nicht-Anpassung an den Zeitgeist ist ganz deutlich. Das ist gar keine Sache des eigenen Wollens. Ist auch keine Sache der Selbsterziehung. Es gibt so viele Menschen, die von sich aus versuchen, wie Christen zu leben. Was Paulus hier von der Gemeinde in Rom fordert, ist nicht, dass sie leben wie Christen, dass sie sich christlich verhalten, sondern dass sie als Christen leben. Nicht wie Christen, sondern als Christen. Es geht nicht darum, es geht auch ihm nicht darum, christliche Verhaltensweisen einzuüben, sondern es geht um eine grundsätzliche Verwandlung, eine Metamorphose. Wir kennen das vom Schmetterling, eine Metamorphose des Menschen. Das Problem ist nämlich, der Mensch ist von sich aus gar nicht fähig, den Maßstäben des Reiches Gottes in irgendeiner Weise gerecht zu werden. Was Paulus deshalb hier einfordert, ist nicht Selbstdisziplin, ist nicht die menschliche Bemühung, sondern ist eine Verwandlung, die der Mensch von sich aus gar nicht herbeiführen kann. Das wird an zwei Aspekten deutlich. Zum einen spricht er nämlich vom Impassiv. Er sagt, werdet verwandelt. Er sagt nicht, verwandelt euch. Reißt euch mal zusammen. Schraubt an euch rum, macht die dreckigen Flecken weg, renkt die Glieder wieder ein und dann wird schon. Nein, er sagt, werdet verwandelt oder lasst euch verwandeln. Das ist passiv. Und zum anderen, diese Metamorphose beschreibt natürlich eine ganz andere Art der Verwandlung als die Selbsterziehung. Es ist ein Prozess der Verwandlung, der von Gott eingeleitet und durchgeführt werden muss. Der beginnt mit der Wiedergeburt. Oder der Geburt von oben, oder Johannes, im Johannesevangelium. Da gibt es ganz wenige Stellen über das Reich Gottes. 3 Stück, eine haben wir gelesen, die anderen 2 stehen im Gespräch mit Nikodemus, wo es ums Reich Gottes geht. Und da geht es nämlich genau darum, dass er sagt, man muss von Neuem geboren werden, um das Reich Gottes zu sehen und reinzukommen und dazu zu gehören. Also dieser Prozess der Metamorphose des Menschen, der beginnt in der Wiedergeburt. Der setzt sich aber, wie wir es hier lesen, über das ganze Leben hinweg fort. Und was konkret der Erneuerung bedarf, ist unser Sinn. Wir lesen es. Durch die Erneuerung, also durch die Metamorphose des Sinnes. Sinn, im Griechischen nous, sagt euch jetzt nichts. Nous gilt im Sprachlichen als der Sitz des Verstandes, Sitz der Entscheidungen. Nous, der Sinn, das ist das, wo unser Denken stattfindet, wo unser Wollen stattfindet. Der Ort, an dem Werte festgelegt werden, an dem Entscheidungen getroffen werden. Also es ist nichts Emotionales. Es geht hier bei dieser Geschichte, das Verwandeltwerden durch die Erneuerung des Sinnes, geht es nicht um Moral und Ethik, dass wir uns bemühen, richtig zu leben, wie wir es eigentlich sollten. Auch das ist wichtig. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um ordentliches Verhalten, sondern es geht um was viel, viel Grundsätzlicheres, nämlich um die Fundamente und die Maßstäbe unseres Seins. Um die ganz grundsätzliche Art, ich halte ihn nochmal hoch, wie wir denken, wie wir werten, wie wir bewerten und woran wir uns orientieren. Ganz viele Menschen nehmen, wenn sie Christ werden, das, was sie in der Welt gelernt haben, in ihr neues Leben mit rein und übertragen das auf ihr Glaubensleben. Sie leben eigentlich weiter wie bisher, nur in einem anderen Umfeld. Denken wir nochmal zurück an Petrus im Garten Gethsemane. Da ist eine Bedrohung, sein Herr ist in Gefahr und er hat ein Schwert. Naja, er handelt, wie man eben handelt in so einer Situation, wie die Welt handelt. Er zieht sein Schwert und trifft eigentlich knapp vorbei. Ich vermute nicht, dass er es das Ohr treffen wollte. Und macht damit eigentlich doch alles falsch. Glauben, und darauf kommt es mir heute Morgen an, Glauben heißt nicht, gesellschaftliche Denk- und Handlungsweisen im frommen Umfeld weiterzuleben oder dort einzuführen. Glauben heißt nicht, gesellschaftliche Denk- und Handlungsweisen im frommen Umfeld weiterzuführen. Nehmen wir ein paar Beispiele. Ja, da bekehrt sich ein Manager und denkt, er könnte sein in der Gesellschaft oder in der Firma erworbenes Wissen über zielorientierten Ressourceneinsatz, Gewinnmaximierung jetzt in der Gemeindeleitung anwenden. Er weiß ja, wie man eine Firma führt. Oder ein Rechtsanwalt meint, er ist prädestiniert, die Interessen der Gemeinde gegenüber anderen zu wahren, weil er gelernt hat, seine Forderungen durchzusetzen. Aber es ist schon so, ein guter Rhetoriker ist noch kein Prediger. Und jemand, der gut Gitarre spielen kann, ist noch kein Lobpreisleiter. Wer von Neuem geboren wird, der ist in den Augen Gottes ein neuer Mensch. Paulus sagt, das Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Und doch muss dieser neue Mensch jetzt erstmal lernen zu laufen, zu gehen. Er muss erstmal verstehen, wie das Leben als Christ funktioniert. Wobei ich dieses Wort nicht mag, aber mir ist kein besseres einfallen. Er muss lernen, wie man geht, wie man sich ernährt und er muss lernen, was im Leben gilt und wichtig ist. Aber der Blick auf den Einzelnen ist nur die eine Sache. Und damit komme ich dann auch langsam zum Schluss. Der Blick auf den Einzelnen ist nur die eine Sache. Die andere ist die Gemeinde als Gemeinschaft vor Ort. Denn Paulus wendet sich hier ja nicht nur an den Einzelnen, auch nicht nur an den, der frisch zum Glauben kommt. Mit dem Euch spricht er ja die Gemeinde als Ganze an. Und er deutet damit noch was anderes an, was auch wir heute Morgen, glaube ich, hören dürfen und sollen. In Rom war die Gemeinde ja nur eine kleine Minderheit, mit relativ wenig Bedeutung, relativ wenig Einfluss innerhalb der Hauptstadt eines riesigen Imperiums. Auch in unserer Zeit beobachten wir, dass der christliche Glaube in der Gesellschaft, in der säkularen Welt immer mehr an Bedeutung und Einfluss verliert. Und es verleitet nun doch manche Christen dazu und Gemeinden, mit der Welt in einen Wettbewerb zu treten und sich in ihren Methoden und in ihren Werten an die Gesellschaft anzupassen. Da beginnen sie dann etwa, sich an der Welt zu orientieren und sich Dinge abzuschauen, zum Beispiel, wenn Evangelisation oder Gemeindebau nach Marketingstrategien durchgeführt werden. Oder auch wenn das zahlenmäßige Wachstum ganz oben auf der Agenda steht. Größer, schneller, weiter. Wachstum muss immer nach oben gehen. Oder wie Oliver Kahn sagen würde, weiter, immer weiter. Es soll Gemeinden geben, die tatsächlich Woche für Woche Buch über die Anzahl der Gottesdienstteilnehmer führen. Wenn wir als Christen versuchen, gleichzeitig gläubig und nach den Maßstäben der Gesellschaft erfolgreich zu sein, und wenn wir uns dabei an den Vorgaben, an den Methoden, an den Werten des Zeitgeistes orientieren, dann haben wir den schmalen Weg verlassen, den Jesus seiner Gemeinde geheißen hat. Sowohl Jesus als auch Paulus fordern uns auf, unser Denken und Handeln nicht an der Gesellschaft auszurichten, sondern diesen Prozess der Erneuerung des Sinnes, des Auf-den-Kopf-Stellens von Werten und Zielen und Methoden, wie bei der Prinzessin, zuzulassen, im Gespräch und im Austausch und im Dialog mit seinem Wort, mit der Bibel. So einer Metamorphose zuzustimmen und der Versuchung zu widerstehen, uns an anderen zu orientieren, ist nicht immer einfach. Auch deshalb nicht, weil wir natürlicherweise einfach auch dazugehören wollen. Auch zu der Gesellschaft, in der wir leben. Wer ist schon gern ein Exot? Aber letztlich ist das der Weg, den Jesus uns weist. Als Einzelne und auch als Gemeinde. Wir können von uns aus diesen Weg der Erneuerung unseres Denkens nicht gehen. Aber, und dazu möchte ich euch ermutigen heute, wir können unser Ja dazu geben, dass Gott uns schrittweise umformt und uns zu den Menschen macht, die er bei unserer Erschaffung im Sinn gehabt hat.